Stellt euch vor, irgendwann nächste Woche mittags rum steht ihr vor eurem Haus, vor eurem Grundstück an der Straße und da kommen die Kinder von der Schule, gehen vom Bus irgendwie nach Hause. Und da kommt dann irgendein Kind vorbei und man sagt, das kenne ich gar nicht, wo kommt denn die her oder der? Und was fragt man dann? Zu wem kehrst denn du? Und das Kind sagt natürlich, was weiß ich, zu die Meyers, zu die Hubers, irgendwie den Nachnamen der Familie. Und dann weiß man schon Bescheid. In so einem kleinen Dorf, da kennt man sich normalerweise oder weiß wenigstens ungefähr, vielleicht kennt man sogar die Eltern persönlich. Man weiß, wo das Kind dazugehört und hat dann natürlich alle möglichen Gedanken auch drüber, weil man halt vielleicht mit dieser Familie irgendwas verbindet. Aber wie ist das eigentlich bei uns Christen? Zu wem gehören wir eigentlich und merken das auch die anderen? Im Evangelium heute haben wir gerade zur Geschichte gehört, und normalerweise könnte man jetzt darüber predigen, dass halt Jesus alles Mögliche sagt, was mit ihm passieren wird, dass er schon vorher gesagt hat, dass er eben gekreuzigt wird und so weiter. Aber wie es so oft ist, wenn Gott zu uns spricht, dann verstehen wir das immer erst nachher. Das hören wir dann auch die nächsten Wochen, dass die Jünger sich erinnern an das, was Jesus vorher schon gesagt hat. Aber wo die Kreuzigung war, haben sie es irgendwie nicht ganz kapiert. Aber ganz spannend finde ich an der heutigen Episode aus seinem Leben, die wir uns heute anschauen, eigentlich der Anfang. Da geht es nämlich um die Griechen, die nach Jerusalem kommen, um anzubeten. Jetzt kann man sich überlegen, was haben denn Griechen damals in Jerusalem zu tun gehabt und warum wollen die da eigentlich anbeten? Das ist doch der Kult und die Religion der Juden gewesen vom Volk Israel. Und die Griechen haben da ihre Gottheiten gehabt und war ja auch ganz woanders gewesen. Anscheinend, die Juden waren alle möglichen Länder verteilt und anscheinend gab es eben auch Griechen, die sich bekehrt haben, die gesagt haben, das mit diesen ganzen Gottheiten und das ganze Zeug, das ist irgendwie nicht richtig. Das, was die Juden da haben, das ist wohl die richtige, die wahre Religion. Und dann, wie das halt auch den Juden vorgegeben ist, dem Volk Israel, sollen sie halt ein paar Mal oder einmal im Jahr eben nach Jerusalem kommen, um eben an den religiösen Riten, an dem Osterfest damals teilzunehmen. Und was gehört zu dieser Religion? Es gehört natürlich auch diese Sehnsucht danach, dass der Messias kommt. Es gibt diese ganzen Prophetenbücher, wo immer vorausverkündet wird, dass irgendwann einmal der Messias kommt. Also Gott kommt auf die Erde und räumt dann auf der Erde auf. Und dann wird es keinen Krieg mehr geben, kein Leid und so weiter und so fort. Das haben alle möglichen Propheten über Jahrhunderte und Jahrtausende schon vorher vorausverkündigt. Also gab es damals einfach eine gewisse Erwartung, irgendwann wird dieser Messias kommen. Jetzt kommen diese Griechen nach Jerusalem, die Griechen, die auch diese Erwartung irgendwie haben. Und dann heißt es auf einmal, weil sich das ja so rumgesprochen hat, da gibt es diesen Jesus, das ist irgendwie ein ganz besonderer Mann, der scheint irgendwie ein Prophet zu sein, aber irgendwie doch noch mehr. Denn der wirkt Wunder, der redet mit Vollmacht, der tut sogar Sünden vergeben, was eigentlich nur Gott kann, und der nennt Gott sogar seinen Papa. Und das stellt ihn ja mit Gott gleich. Und das haben wir auch in den letzten Wochen gehört, genau diese Dinge haben die frommen Juden damals eben in Jerusalem, die religiöse Elite, das hat er auf die Palme gebracht. Wie kann ein Mensch sagen, dass er Gott ist? Aber die Griechen, anscheinend gab es da welche, die gesagt haben, naja, anscheinend, vielleicht ist der wirklich der Messias. Und was tun sie dann? Sie suchen Jesus. Sie sagen selber, wir wollen Jesus sehen. Wir wollen selber schauen, wir sind jetzt zum Glauben gekommen, wir sind jetzt hier in diesem heiligen Land und jetzt wollen wir sehen, ob das wirklich stimmt, was uns auch die Religion des Volkes Israel immer so verkündet hat. Und wen suchen sie? Wo geht man hin, wenn man Jesus treffen will? Natürlich zu denen, die zu ihm gehören. Und das sind eben, wie wir es heute so schön ausführlich gehört haben, einmal der Philippus, der geht dann zum Andreas und die beide zusammen gehen zu Jesus und sagen ihm das. Dass da eben welche sind, die ihn sehen wollen. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, und dann redet Jesus irgendwelche Sachen und geht irgendwie am Thema vorbei und kümmert sich gar nicht um diese Griechen. Das klingt wirklich ganz komisch, geht gar nicht darauf ein, was sie sagen. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man gleich im allerersten Satz, dass Jesus vom Menschensohn redet, dass der jetzt verherrlicht wird. Und für unsere Ohren ist das ja immer ein bisschen schwierig, wenn wir uns da nicht so auskennen, wie das damals war. Das Wort Menschensohn, das ist ein Signalwort gewesen damals. Das kam in diesen prophetischen Büchern vor, als ein Wort für diesen Messias. Also der wurde oft als Menschensohn genannt. Also letztendlich, gleich im ersten Satz, antwortet Jesus eigentlich diesen Griechen. Und dann erzählt er eben, was passiert mit diesem Messias. Das ist nicht der, der vom Himmel kommt und der räumt jetzt auf. Und muss man mal überlegen, das Volk Israel war damals besetzt gewesen von den Römern. Und viele haben ja die Erwartung gehabt, wenn der Messias kommt, dann räumt er quasi mit dem auf, dass wir wieder frei sind in unserem Land. Aber natürlich räumt er in einer ganz anderen Weise auf. Das hat ja viele damals irritiert, dass er nicht die Römer rausgeschmissen hat, sondern dass er mit Tod, Sünde und dem Teufel das rausgeräumt hat, dass wir überhaupt in den Himmel kommen können. Das war das neue Reich Gottes. Also letztendlich kann man sagen, was ist mit den Griechen passiert, wenn man in dieser Rahmengeschichte bleibt? Sie haben wirklich den Messias gefunden. Sie sind irgendwo in Griechenland oder sonst wo zum Glauben gekommen, gehen zum Heiligen Land, zum Tempel, um Gott anzubeten und merken irgendwie, wissen, dass es diesen Messias gibt, dass Gott irgendwie auf die Welt kommt, dass da so ein besonderer Mensch ist und dass sie merken, es ist nicht nur ein besonderer Mensch, sondern er ist wirklich der Menschensohn. Und dann geht es eben weiter. Ist ja schön, wenn man das jetzt weiß, wunderbar. Er sagt letztendlich auch noch mehr. Er sagt, wenn einer mir dienen will, dann folge er mir nach. Wenn es wirklich diesen Messias gibt, dann ist es ja nicht, ja gut, der ist schön und ich gehe dann halt wieder zurück nach Griechenland und alles passt, sondern wenn es wirklich Gott ist, der auf die Welt kommt, dann will ich irgendwie mit ihm verbunden sein. Ich will ihm dienen, ich will das tun, was er in dieser Welt und mit uns in dieser Welt tun will. Und er sagt eben, dann folge mir nach. Was hat jetzt das alles mit uns persönlich zu tun? So eine nette Geschichte, so eine wunderbare Rahmengeschichte und da löst sich einiges auf, wenn man genau hinschaut. Mit uns persönlich hat es doch eigentlich ganz viel zu tun. Ich habe erst die letzten Tage was gelesen von einem ganz berühmten Psychologen, der auch so im Business, in der Wirtschaft ganz bekannt geworden ist, mit einem Buch, das er geschrieben hat, wo es eben darum geht, wie man, sage ich mal, Sinn erfüllt seine Arbeit machen kann, wie man glücklich werden kann in seiner Arbeit und so weiter. Ganz berühmt. Und er fängt an in seinem Vorwort, indem er so ganz ein bisschen grob drüber geht über die Menschheitsgeschichte und wie das so war, dass die Leute eben auch versucht haben, sinn erfüllt zu leben. Und er geht auch auf sogenannte Bewältigungsstrategien ein. Also, dass es immer halt schon schwere Zeiten gegeben hat und die Menschen sich irgendwie was gesucht haben, um diese schweren Zeiten zu bewältigen. Und da nennt er auch die Religionen. Also, es ist ein ganz weltliches Buch, der hat mit Religion nichts zu tun, aber er nennt sie. Und das ist immer interessant, wenn diese Leute auf die Religion schauen. Und da nennt er eine dieser Epochen in der Zeit, in der Menschheitsgeschichte, ist die Zeit gewesen, wo halt das Christentum eine dieser Bewältigungsstrategien war. Dass man sich irgendwo erhofft, dass da einen gibt, dass der Herrgott irgendwie da ist und dass man nach diesem Leid halt irgendwie in den Himmel kommt. Das haben ja auch viele Atheisten und Kirchenkritiker später immer wieder aufgenommen, so ab dem 18., 19., 20. Jahrhundert und immer wieder gesagt, ja, das ist alles bloß so eine Vorstellung, damit ich irgendwie, wenn es mir schlecht geht, dass ich mich irgendwohin hoffen kann, dass es später mal besser wird. Und dann nennt er eben, ja, und nach dem Christentum kommt dann das und jetzt ist das gerade Mode und ganz aktuell sind es irgendwelche, ja, was weiß ich, Versprechungen und Grundsätze vom Coaching und irgendwelche anderen Bewältigungsstrategien. Und ich habe mir so gedacht, nach diesem Vorwort, ja, man könnte es wirklich so meinen. Wir sehen die leeren Kirchen, irgendwie quasi die Zeit der Kirche ist vorbei, die Zeit vom Christentum. Es gibt noch so ein paar altmodische Leute wie hier, wie wir, die wir halt immer noch Sonntag für Sonntag in die Kirche kommen und die noch nicht gemerkt haben, dass quasi wir was verpasst haben, dass eigentlich die Zeit weitergeht, dass das Christentum quasi out ist und es gar nichts mehr bringt. Heutzutage gibt es so viel bessere Bewältigungsstrategien für unser Leid. Man könnte es wirklich meinen, aber natürlich hat der Mann keine Ahnung. Der sieht halt nur so psychologisch oder soziologisch einmal so oben drüber und sieht halt nur, wenn was in war und wann es wieder weniger geworden ist. Und er hat halt den Kern nicht verstanden vom Christentum, worum es eigentlich geht. Dass es eben nicht nur geht, als eine Strategie, um mit meinem Leid fertig zu werden, sondern dass es eben die Wahrheit ist. Und dass die Wahrheit viel tiefer ist und nicht je nach Epoche und je nach Zeitgeschichte ist halt mal das wahr und dann ist wieder was anderes wahr. Denn das Problem ist dabei, wir merken, das ist ziemlich schwankend. Und dann kann man sagen, ja, man ist dann irgendwie so wie das Fähnchen im Wind vom Zeitgeist und jeder sagt mal was anders und der eine hängt halt noch 10 Jahre hinterher, der andere ist schon ganz modern und der weiß schon wieder besser Bescheid. Und allein, wenn man die älteren Semester unter uns fragt, die haben schon einige dieser Zeiten mitbekommen. Da war dann, was weiß ich, noch so Überbleibsel vom Zweiten Weltkrieg. Da war das quasi in, könnte man sagen, der Nationalsozialismus. Dann die Nachkriegszeit, andere Probleme. Dann die 68er-Generation, die Pseudo-Freiheit, die sie verkündet haben. Und dann schwankt es ständig, alle paar Jährchen. Und ich glaube, Gott hat es sich anders gedacht, dass wir eben nicht immer nur so am Schwanken sind, auch wenn die Stürme kommen und wenn die Zeiten verwirrend sind. Und auch heute ist die Zeit sehr verwirrend. Man weiß überhaupt nicht mehr, was wahr ist. Man schaut in die Nachrichten rein, aber schon total skeptisch, weil man nicht weiß, sind die Bilder irgendwie gefaked oder gefälscht oder sonst wie? Oder was wollen die eigentlich mir damit suggerieren? Werde ich vielleicht sogar manipuliert von den Medien? Und da ist das Christentum wirklich die Lösung. Denn wenn der Mensch das Maß aller Dinge ist, nur der Mensch, dann ist dieses Schwanken da. Dann wissen wir gar nicht, wo wir festhalten sollen. Aber wir wissen wenigstens und ahnen es hoffentlich, dass es über den Menschen noch eine Instanz gibt, das ist der Herrgott, der alles in der Hand hat, der die Welt erschaffen hat. Und wenn ich an dem festhalte, dann kann darunter alles schwanken, was will. Ich bin verankert beim Herrgott. Deswegen auch das Zeichen für die Hoffnung, der Anker, der nicht irgendwo tief im Meer drin ist, sondern eigentlich in den Himmel hinaufgeschmissen ist. Und da kann es uns beideln hier, wie es geht, ob es jetzt gesellschaftlich ist, ganz persönlich, vielleicht gesundheitlich, aber der Anker ist fest in Gott. Und dann ist es nicht nur irgendeine Bewältigungsstrategie, auch wenn andere das Blödsinn finden, was wir hier glauben, sondern es ist das, was durchträgt. Das ist das, was auch nicht nur für die paar Jährchen, wo wir hier sind, durchträgt, sondern letztendlich für die Ewigkeit. Ich glaube, die Menschen von heute sehnen sich nämlich genauso wie schon alle Jahrhunderte, alle Epochen hindurch, immer schon nach dieser Wahrheit, immer schon nach dem, wo sie festhalten können. Aber eben, wenn sie an irgendwas festhalten, was sich ständig ändert, dann wird es schwierig, das wird anstrengend, dann ist das Leben wirklich stressig. Und ich träume eigentlich davon, auch wie gesagt, wenn die Kirchen leerer werden und die jungen Leute überhaupt nicht mehr da sind, ein bisschen zu ministrieren und danach ist es leider auch wieder vorbei, dass die Menschen wieder entdecken, gerade wenn die Zeiten jetzt wieder noch schlimmer werden, vielleicht nicht vom Wohlstand her, sondern eher vom Geistigen her, dass man gar keinen Sinn mehr sieht in diesem Leben und nur noch Bedrohung überall, dass man wieder anfängt zu suchen, ja, wo kann ich denn meinen Anker wirklich hinschmeißen, wo ist er denn wirklich fest? Und dass wir dann parat stehen und sagen, wir haben die Lösung. Nicht, weil wir so toll sind, nicht aus Überheblichkeit, sondern aus Dankbarkeit, weil wir selber diesen festen Stand, dieses Fundament in Gott gefunden haben. In der Lesung haben wir gerade gehört, ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir mein Volk sein. Alle vom Kleinsten bis zum Größten werden mich erkennen. Und es passiert aber nicht automatisch. Es ist nicht so, wir beten halt irgendwie hin und auf einmal kommen die Leute zum Glauben, sondern es passiert durch uns selber. Und dazu noch eine kleine Geschichte, die ich erst vor ein paar Wochen erlebt habe. Ich war in Rengsburg auf Nacht unterwegs. Ich hatte zwei Termine und dazwischen, das eine war eben dann ein Abendtermin, da war es schon dunkel gewesen und ich hatte dazwischen noch ein, zwei Stunden Zeit. Und irgendwie hat es mich innerlich gedrängt, eigentlich hätte ich irgendwas noch vorbereiten wollen oder so. Irgendwie hat mir gedacht, ich muss jetzt noch spazieren gehen. Ein bisschen Bewegung, bevor ich dann diesen Termin habe. Und dann bin ich irgendwo an der Donau entlang, irgendwo, wo ich mich eigentlich gar nicht so gut auskenne. Und da war schon ziemlich stockfinster. Und so auf dem Rückweg dann zu meinem Termin kommt auf einmal eine Frau mir entgegen. So ganz plötzlich, ich habe die vorher gar nicht gesehen, ich war so in Gedanken versunken. Und dann fragte mich, ja, sind Sie Priester? Ich war halt im Habit unterwegs. Ich habe gesagt, ja, genau, katholischer Priester. Und dann schaut sie mich so ganz tief an und sagt, glauben Sie, dass Gott die Menschen liebt? Und ich habe gesagt, ja, natürlich liebt er uns. Ja, woher wissen Sie das? Ich sage, ja, weil er es uns gesagt hat. In der Bibel steht es auch drin. Und dann hat sie so mich wieder angeschaut, so überlegt innerlich. Und da habe ich erst gesehen, dass sie total verheult war. Also die ganze Schminke war schon, also war nur richtig die Wangen nass von ihren Tränen, also richtig stark geheult vorher, wo sie mit mir geredet hat, war es anscheinend schon wieder vorbei. Dann schaut sie mich wieder an und sagt, ja, glauben Sie, dass Gott auch mich liebt? Ich sage, ja, natürlich liebt er Sie. Ja, woher wissen Sie das? Ich sage, ja, weil er sonst gesagt hat, weil er jeden Menschen liebt. Und da hat sie dann nochmal so geschaut, dann, ja, okay, und dann ist sie gegangen. Und ich habe mir natürlich, wie das so ist bei so spontanen Sachen, ich bin jetzt nicht der Schlagfertigste, Und man denkt, mei, was hätte ich jetzt sonst sagen können? Ich hätte doch ein bisschen empathischer sein können oder fragen können, ob sie ein Problem hat oder ob ich für sie beten sollte oder was weiß ich was alles. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, eigentlich die Kernbotschaft ist angekommen. Sie hat sogar danach gefragt und ich habe einfach nur Ja gesagt. Ich habe nur bestätigt, dass Gott die Menschen liebt, sogar sie ganz persönlich. Und ich hoffe, natürlich hoffe ich, dass es jetzt nicht die Riesenkrise bei ihr war, dass nicht irgendwie noch was Schlimmes danach passiert ist. Oder vielleicht durfte ich sogar Gott helfen, das Schlimme abzuwenden. Weil wer weiß, in was für Sinnkrise die war und mit welchen Folgen. Und dass sie wenigstens da erkannt hat, ich stelle mir das auch vor, wenn ich in so einer Krise bin, latscht da irgendwie auf Nacht verwirrt durch Rengsburg und da kommt auf einmal ein junger Priester daher. Das ist ja dann eh schon fast ein Zeichen Gottes. Und da bin ich selber überrascht und dankbar, dass ich da irgendwie mich Gott zur Verfügung stellen habe dürfen, um dieser Frau wirklich zu zeigen, dass Gott sie liebt. Jetzt muss natürlich jetzt nicht jeder von uns rumlaufen mit einem großen T-Shirt, wo Jesus draufsteht oder Gott liebt dich oder was auch immer. Aber ich glaube trotzdem, dass es unsere Aufgabe ist, diese Botschaft an den Mann, an die Frau, an die Menschen um uns herum zu bringen. Und wie gesagt, wir müssen nicht das herumposaunen. Die meisten haben auch nicht diese Art, so extrovertiert zu sein. Aber ich glaube, wenn wir wirklich zu Jesus gehören, wenn wir wirklich sein Volk sind und er unser Gott ist, wenn wir zusammengehören, diese Familie, kommen wir zurück auf die Geschichte am Anfang, dann werden die Leute uns fragen, wo wir dazu können, warum wir so anders sind, warum wir zum Beispiel, wenn es gesellschaftlich alles so umeinander beidelt, warum wir so ruhig bleiben können. Und dann stehen wir parat und sagen, weil ich zu jemandem gehöre. Ich gehöre zu unserem Herrn Jesus Christus, ich gehöre zu dieser Kirche, ich gehöre zu dem Gott, der alles in der Hand hält. Und deswegen kann ich ruhig bleiben, auch wenn es mir selber vielleicht nicht so gut geht, aber ganz im Kern ist mein Anker gesetzt und der bleibt fest. Und daher die freiwillige Hausaufgabe, vielleicht jetzt noch als Vorbereitung für Ostern, dass wir uns selber nochmal innerlich so fragen, gehöre ich denn wirklich zu Jesus? Und wie lebe ich das eigentlich? Nicht nur, dass ich am Sonntag in die Kirche gehe, das ist schon wunderbar, sondern auch gerade im Alltag. Lebe ich das, was uns das Christentum vorgibt, was Jesus uns selber gesagt hat, folgen wir ihm wirklich nach? Versuchen wir ihm irgendwie zu dienen, also den Menschen die Liebe Gottes auch weiterzugeben? Und ich versichere allen, die sich das wirklich fragen, die sich auch neu motivieren lassen dazu, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben, dass sie das erleben, was Jesus damals und uns heute im Evangelium gesagt hat. Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Amen.